Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Klar ist für uns, dass die Nachverfolgung von Kontaktpersonen wichtig ist, um die Ausbreitung dieses Virus zu verhindern. Und dafür sucht die Bundesregierung einen technisch machbaren und politisch umsetzbaren Weg.
Ja, das sagte der Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums, Hanno Kautz, am Mittwoch auf der Bundespressekonferenz. Smartphone-Apps sollen beim Nachverfolgen der Kontakte von Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, helfen. Und sie sollen auch die Abfrage von Testergebnissen einfacher machen. Doch in Sachen Datensicherheit und Datenschutz gibt es da wohl noch erheblichen Nachholbedarf, Peter Welchering.
Ja, das ist wohl so. Das hat zum Beispiel die Covid-19-App der Deutschen Telekom, die in Zusammenarbeit mit BS-Software aufgelegt haben, ganz deutlich gezeigt. Getestete auf das Coronavirus, die sollen ja mit dieser App schneller an ihr Testergebnis kommen. Das heißt, die erhalten nach dem Test, nach dem Abstrich der Erfolges, einen QR-Code. Und den scannen sie mit ihrem Smartphone ein und können so später dann das Testergebnis abfragen. Nun hat allerdings ein Zertifikatefehler zu einer Datenpanne geführt. Also da ist offensichtlich mit der heißen Nadel gestrickt worden. Und mit der heißen Nadel gestrickt hatte übrigens auch Bundesgesundheitsminister Spahn. Jens Spahn forderte nämlich ein weitgehendes Mobilfunktracking der Bevölkerung, um Kontakte von Corona-Infizierten schneller nachverfolgen und die Menschen in Quarantäne bringen zu können. Damit konnte sich Jens Spahn zwar nicht durchsetzen, aber die Forderung nach digitalen Werkzeugen für die schnellere Nachverfolgung von Kontakten Infizierter, die gibt es nach wie vor. Und deshalb wurde das Konzept einer Plattform von mehr als 130 Mitgliedern aus Wissenschaft und Unternehmen, die sich etwas umständlich Pan-European Privacy Preserve and Proximity Tracing nennt, also abgekürzt PEPPT, auch als so eine Art Halsbringer in Pandemiezeiten gefeiert, ohne dass die Vor- und Nachteile, die Wirksamkeit und die Risiken dieser Technologie eben ausreichend diskutiert wurden.
Solche Konzepte zur Nachverfolgung von Kontakten von infizierten Menschen werden ja gerade von verschiedenen Gruppen entwickelt. Doch die Arbeit der von Ihnen schon genannten PEPPT-Plattform ist in dieser Woche wohl am breitesten in den Medien dargestellt worden. Nicht zuletzt, weil auch die Bundeswehr sich hier an entsprechenden Feldtests beteiligt hat. Wie sehen also solche Kontaktkonzepte aus? Das haben wir zusammengestellt.
Es geht darum, dass man eine App herunterlädt, freiwillig herunterlädt und dass diese App dann ermöglicht, über eine Bluetooth-Applikation, also über bestimmte Strahlen und Wellen, zu merken, ob ein anderes Handy über eine längere Zeit in der Nähe seines eigenen Handys gewesen ist. Voraussetzung ist natürlich, dass diese Handys beide dann diese Applikation runtergeladen haben. Und das ermöglicht den Gesundheitsämtern später natürlich ein viel, viel schnelleres Erkennen von möglichen Kontaktpersonen.
So beschrieb Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Institutes, am Freitag in der Pressekonferenz zur Pandemielage jenes Tracing-Werkzeug, auf das die Politik so große Hoffnungen setzt. Denn zurzeit verfolgen die Gesundheitsämter die Kontakte eines Menschen, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde, mit Bleistift, Papier und dem Telefon. Sie wollen die Kontaktpersonen ja in Quarantäne bringen, um so die Infektionsketten zu unterbrechen. Doch die Gesundheitsämter sind mit dieser Aufgabe bisher ziemlich überfordert. Lothar Wieler:
Solange wir keinen Impfstoff haben, werden wir ja die Krankheit haben. Und solange wird eine große Last auf den Gesundheitsämtern ruhen. Die Gesundheitsämter müssen immer wieder Ausbrüche erkennen und niederschlagen. Und dafür ist jede Hilfe wichtig. Und die brauchen Menschen, sie brauchen digitale Tools und sie brauchen natürlich auch dann Testsysteme, um zu testen, ob Kontaktnachverfolgungen positiv sind oder negativ sind. Und das alles, was diese Arbeit beschleunigt, das alles rettet in Deutschland Menschenleben. Und das ist eins von vielen Werkzeugen. Und wir bauen immer mehr Werkzeuge auf, um die Gesundheitsämter zu unterstützen.
Diese digitalen Werkzeuge müssen aber ausreichend sicher konstruiert sein. Und sie sollen möglichst umfassend die Privatsphäre der Menschen schützen. Deshalb müssen die Codes, die die Smartphones austauschen, wenn Menschen in einer Entfernung von 1 bis 3 Meter zusammenkommen, gut verschlüsselt sein. Damit solch sensibler Code nicht so einfach einem bestimmten Handy zugeordnet werden kann, muss er in regelmäßigen Abständen gewechselt werden. Jedes Smartphone speichert also 2 Listen oder Tabellen mit Codes. Linus Neumann vom Chaos Computer Club erläutert die Methode in der Talksendung Markus Lanz mit stimmlicher Unterstützung des Moderators so:
Ich hätte also jetzt in meinem Handy nachher quasi 2 Tabellen. In der einen steht drin, diese Codes habe ich gesendet. In der anderen steht drin, diese Codes habe ich empfangen.
Bekommen. Ja.
Bis dahin ist alles anonym.
Anonym, genau.
Und auch nur, und das ist sehr schön, auf den Geräten gespeichert.
In Singapur oder Südkorea werden diese Kontaktcode-Listen zusammen mit der Handy-Telefonnummer auf Server der Gesundheitsbehörden gespeichert. Das allerdings soll in Deutschland nicht passieren. Denn die Identität der Smartphone-Besitzer soll ja gerade nicht aufgedeckt werden. Linus Neumann.
Ich werde jetzt diagnostiziert als infizierte Person und hege nun den Wunsch, meine Kontakte der letzten Zeit zu alarmieren und sie zu warnen. Und jetzt ist der entscheidende Punkt, wie viel der bisher gesammelten Anonymität gebe ich jetzt preis, um andere zu warnen.
Das Standardmodell sieht nun vor, die Listen mit den gesendeten und empfangenen Codes auf einen zentralen Server hochzuladen. Der soll dann an die Smartphones, die von einem infizierten Smartphone-Besitzer Codes empfangen haben, seine gesendeten Codes der vergangenen 2 oder 3 Wochen zusammen mit einer Warnmeldung verschicken. Dafür muss der Serverbetreiber allerdings die Adressen der Smartphones wissen, an die die Warnmeldung verschickt werden soll. Das darf auf keinen Fall die Telefonnummer sein. Hier soll mit einer verschlüsselten digitalen Adresse gearbeitet werden. Linus Neumann.
Das ist am Ende eine Hochrisikotechnologie, in der natürlich mein Handy Kontakte speichert, wen ich wann gesehen habe. Je nachdem, welche Daten noch mit dazugenommen werden, kann natürlich sofort eine Demaskierung dieser anonymen Daten stattfinden.
Deshalb sieht ein anderer Ansatz vor, dass die Liste mit den gesendeten Codes im Falle positiver Testergebnisse auf den Server hochgeladen wird. Alle Smartphones fragen diese Codes in regelmäßigen Intervallen ab und vergleichen sie mit den bei ihnen gespeicherten Codes. Kommt es zu einer Übereinstimmung, wissen die Smartphone-Besitzer, dass sie Kontakt hatten mit einem positiv Getesteten.
Da tut sich also eine Menge auf dem Markt für Corona-Apps. Fangen wir mal an mit den Apps fürs Contact Tracing. Ist da schon eine App im Einsatz oder sind das bislang alles nur Technologiestudien, Peter?
Also wo es um reines Mobilfunk-Tracking geht, da gibt es schon sehr viele Ansätze und das betreiben auch schon sehr viele Länder, von China über Südkorea und Singapur, ja, bis hin zu Israel. Israel, die ja bekanntlich ihren Inlandsgeheimdienst mit dem Kontakt-Tracking und mit der Überwachung von Quarantänemaßnahmen beauftragt haben. Im Rahmen von Quarantänemaßnahmen setzen auch osteuropäische Länder schon Apps fürs Tracking ein, teilweise übrigens in Kombination mit Selfie-Apps. Also der in Quarantäne Befindliche muss dann ein Selfie von sich zu Hause machen und losschicken. Und die klassischen Hersteller von Tracking- und Spionagesoftware, die haben sich natürlich auch schon bei einigen Regierungen in Stellung und ins Geschäft gebracht, zum Beispiel in Österreich.
In Deutschland scheint ja das Handy-Tracking, wie von Gesundheitsminister Spahn gefordert, erst einmal vom Tisch zu sein. Ab wann können wir denn mit Tracing-Apps rechnen, die die Privatsphäre auch wirklich achten?
Oh, das wird schwierig, weil die PEPPT-Plattform, die geht zwar davon aus, dass eine App auf Basis ihres Technologieansatzes schon ab Mitte April einsatzbereit sein könnte, aber wie diese App dann mit der Privatsphäre umgeht, das müssen wir eben erst noch sehen. Denn das hängt vom gewählten Ansatz für die Warnmeldung und von der Generierung der Handy-IDs ab.
Ja, schauen wir uns diese Handy-IDs mal genauer an. Wo liegen da die Risiken?
Also zum einen ganz klar bei der Generierung. Diese Generierung, die muss so erfolgen, dass die wirklich komplett zufällig erzeugt werden, damit sie eben nicht allzu leicht rückrechenbar sind. Also sie müssen anonym sein, dürfen nicht nur pseudonym sein. Nun wollen aber einige Entwickler hier Ländercodes in die IDs einarbeiten, damit auch grenzüberschreitend, aber dennoch zielgerichtet pro Land gearbeitet werden kann. Und das ist ein Problem. Werden solche Ländercodes eingefügt, dann ist so eine ID leichter rückrechenbar, dann ist der Smartphone-Besitzer identifizierbar. Zum anderen dürfen die Listen mit den eigenen gesendeten Codes und die Listen mit den empfangenen Codes nicht zusammengeführt, gematcht oder ähnliches werden. Auch dadurch sind solche IDs rückrechenbar. Und wenn die im Fall einer Warnmeldung auf einen zentralen Server gespielt werden, dann müssen die nach erfolgter Warnmeldung dort sofort gelöscht werden, denn das ist eine hochriskante Datensammlung, aus der zum Beispiel Identitäten der positiv Getesteten dann auch wieder wunderbar zurückgerechnet werden können.
Ist denn der zentrale Server wirklich notwendig oder könnte er nicht auch vermieden werden?
Also rein theoretisch wäre auch sowas wie vermaschte Smartphones oder so denkbar. Aber sobald eine Bestätigungsstufe für eine Warnmeldung vorgesehen ist, klappt das wieder nicht so ohne weiteres. Denn es soll ja nicht jeder Scherzbold eine Sammlung von IDs hochladen und dann sagen können, guck mal, ich bin positiv getestet. Vielmehr muss dieses Testergebnis ja irgendwie zertifiziert werden. Zum Beispiel durch den Arzt oder durch das Gesundheitsamt. Zentrale Datenverarbeitung ist hier aber immer ein Risiko. Und hier kommt noch hinzu, dass einige Modelle ja einen Push-Token für die Benachrichtigung vorsehen. Also zusammen mit der Liste meiner gesendeten IDs lade ich auch eine Liste der empfangenen IDs hoch, damit die dahinter steckenden Smartphones benachrichtigt werden können. Und der Push-Token, der muss dann mit irgendeiner Art digitaler Adresse der zu benachrichtigenden Smartphones arbeiten. Und je nachdem, wie diese Adresse dann strukturell aussieht und ob der Push-Token mit den IDs zusammengebracht werden kann, lässt sich dadurch eben auch durchaus auf Identitäten zurückrechnen.
Wäre denn, Peter, etwas gewonnen, wenn die Smartphones von sich aus die auf dem Server hinterlegten IDs abfragen und mit den auf ihrem Smartphone gespeicherten vergleichen?
Ja, das bringt etwas, allerdings nur zum Teil, denn auch da müssen wieder einige Dinge beachtet werden. Auch in diesem Fall müssen nämlich die Verbindungen vom Smartphone zum Server geschützt sein. Die Speicherdauer der IDs, die wäre in einem solchen Fall etwas länger als bei der Push-Lösung, weil ja sichergestellt werden muss, dass die Smartphones mit ihren jeweiligen Abfrageintervallen auch wirklich alle an die IDs kommen können. Und da wären wir bei einem weiteren Punkt. Es muss auch sichergestellt sein, dass Standortdaten, wie die eben von Mobilfunkprovidern oder sozialen Netzwerken via Smartphone erhoben werden, dass die gerade nicht mit den IDs zusammengebracht werden. Und das Problem ist, wenn eine Behörde das will, dann macht sie das auch. Und ich sehe nicht, wie das aus rein technischer Sicht zu verhindern wäre.
Über die verschiedenen Corona-Apps und ihre Datenschutzprobleme berichtete Peter Welchering. Danke.